Ich wurde geboren. Das ist alles, was man über den Anfang sagen kann. Auch später gibt es kaum etwas zu sagen, ich meine, kein Mysterium zu entdecken. Es gibt kein Mysterium des Lebens. Es gibt biologische Prozesse, Symptome, Diagnosen, Krankenakten, statistische Daten, Kerzen auf der Geburtstagstorte, Zeugnisse, operative Informationen, Entlassungsbriefe, Mahnungen vor der Anklageerhebung, Protokolle, Aussagen, Anklageschriften, Totenscheine, aber kein Mysterium. Man könnte sich die Frage stellen, was die beiden im Sinn hatten, als sie deine Zeugung zusammenfummelten. Höchstwahrscheinlich gar nichts. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass sich eine Frau und ein Mann, wenn sie zusammen ins Bett kriechen, mit philosophischen Fragen befassen oder mit den finalen Folgen dieses Aktes. Das Hirn mischt sich nicht ein in diese Angelegenheiten. Das Herz pumpt nur Blut, über die Folgen wird später nachgedacht. Später, das heißt dann, wenn die Situation schon mächtig außer Kontrolle geraten ist, wenn du schon in Umlauf gekommen bist und daran nichts mehr zu ändern ist. Es gibt kein Zurück. Wir sind die Helden des Lebens, Menschenkinder dieses schönen, großen Lebens. Vergesst das bloß nicht. Fürs Erste brauchst du etwas Futter, ein bisschen Aufmerksamkeit, eine trockene Windel, vielleicht das eine oder andere Wiegenlied, aber das kostet alles. Gott, was das alles kostet. Am Anfang begreifst du gar nichts, du muckelst nur so vor dich hin und machst deine Windeln voll und dann beginnen, ohne jede Vorwarnung, verschiedene Dinge über dich hereinzubrechen. Eine Menge verschiedener Dinge stürzen jeden Tag auf dich ein, jeden verfluchten einzelnen Tag. Und du fragst dich, wer hier eigentlich die Situation unter Kontrolle hat. Jemand, so denkst du, müsste doch das Steuer in der Hand haben. Aber die Dinge stürzen auch weiterhin auf dich ein, ohne jede Ordnung. Und wenn du Glück hast, wenn du unglaublich viel Glück hast, wirst du damit schon irgendwie zurechtkommen. Aber es gibt nur wenige Glückspilze, die damit zurechtkommen. Einen unter 100.000, einen unter 1 Million. Deshalb gibt es die Shoppingcenter, die Kirchen, die Sozialämter, das Rote Kreuz, psychiatrische Kliniken, Spielkonsolen, Fernseher, Rainbow, den Ku Klux Klan, ein riesiges Spinnennetz, in dem all jene zappeln, die kein Glück hatten. Mal ganz ehrlich, fragst du dich nicht auch schon mal, ob man ein Kind produzieren und dann sagen kann, es tut uns leid, wir haben uns vertan, wir hätten lieber eine Katze oder sowas ähnliches? Gut, ich rede dummes Zeug, natürlich kann man das. Mehr noch, wir sind alle mehr oder weniger ein Produkt dieser Art. Zuerst das Vergnügen und dann, es wird uns schon etwas einfallen. Ein Missverständnis. Eigentlich handelt es sich immer um ein Missverständnis. Um ein klassisches Missverständnis, zum Beispiel durch höhlenmenschliche Ängste hervorgerufen. Es fällt mir überhaupt nicht schwer, mir eine stürmische Nacht vorzustellen, in der die Blitze so heftig und nah einschlugen, dass sie die Urangst bei meinen Erzeugern weckten, die sich dann instinktiv aneinander schmiegten. Es ist auch möglich, dass meine Mutter sich mit ihren fruchtbaren Tagen verrechnet hat. Oder dass mein Vater in Fahrt kam und sein Ding zu spät herauszog. Wenn ich genauer darüber nachdenke, ist es mir gar nicht so wichtig, was damals geschehen ist. Ich belaste meinen Kopf nicht damit, denn ich habe keinen Einfluss darauf gehabt. Hätte ich wählen können, dann wäre ich nie geboren worden. Ich wurde also gegen meinen Willen geboren, durch fremde Initiative. Verantwortlich waren andere. Wenn du dir die Dinge so zurechtlegst, kann dich nur sehr wenig im Leben einengen. Dann bist du frei. Ich bin im Zeichen des Skorpions geboren. Das war der erste große Reinfall, wenn man die Geburt an sich beiseite lässt. Der Skorpion ist ein Tier wie jedes andere auch. Ich habe nichts gegen Skorpione, ganz im Gegenteil. Einmal lehnte ich mich in Pakistan an eine Wand und da war ein Skorpion. Ich habe ihn beinahe berührt, aber er hat mich nicht getötet. Er ist nur weiter seiner Wege gezogen. Doch Skorpion als Sternzeichen. Der Skorpion, das 8. Zeichen im Tierkreis, nimmt die Mitte des herbstlichen Quartals ein, wenn die Menschen, Tiere und Pflanzen in Erwartung der Lebenserneuerung zum Chaos zurückkehren. Das Zeichen wird von Mars und Pluto beherrscht, diesen düsteren, unbarmherzigen Mächten der Unterwelt und der inneren Dunkelheit. Klimatisch entspricht ihm am besten das Unwetter und seine Heimat ist die Tragödie. Fantastisch, nicht wahr? Und komm mir jetzt bloß nicht damit, dass die Geburt in diesem Zeichen ein Zufall sein könnte. Und zur Krönung schossen die Russen damals am selben Tag eine Rakete ins All, die mit der Hündin Laika. Ich erwähne das hier deshalb, weil wir beide damals ein Ticket ohne Rückfahrkarte bekamen. Laika für den Flug zu den Sternen und ich für das Herumkriechen auf der Erde. Wenn dich schon beim Start eine Hündin abhängt und dir zu allem Überfluss auch noch das Sternzeichen Skorpion zuteil wird, dann musst du dich wirklich fragen, ob das wohl dein Tag war. So wurde ich also ins Leben geschossen. In jenen Jahren schwirrten Schwärme von Satelliten durch den Orbit, Astronauten tanzten Pogo auf dem Mond, ganze Cliquen schossen sich mit LSD und heiligen Pilzen in Parallelwelten. Und meine Welt? Meine Welt war eine flache, quadratische Ebene zwischen der Straße der Dezemberopfer im Norden, die wir Hauptstraße nannten, der Eisenbahnlinie im Süden, der Osjecker Straße im Osten und einem Bach im Westen. Der Planet Dubrava in der Galaxie Zagreb, wo nur die Straßen, die im rechten Winkel zur Hauptstraße führten, asphaltiert waren. Das sage ich nicht, um den sozialen Aspekt zu betonen, sondern deshalb, weil die asphaltierten Straßen so etwas wie Arterien waren, die zur Hauptstraße führten, zu ihren Konditoreien, ihren Stehkneipen, Galanterie, Blumen- und Gemischtwaren und Textilläden, den Geschäften für Eisenwaren, Schreibwaren, Obst und zur Ambulanz, einem Kiosk und dem Kino Brüderlichkeit. Auf dieser Hauptstraße spielte sich die große und aufregende Vorstellung des Lebens ab. Über diese Straße kamen Tag für Tag neue Gesichter in unser Viertel. Die komplette jugoslawische Armut schwappte in jenen Jahren über Dubrava herein. Von einem Hinterhof zum nächsten konnte man verschiedene Sprachen und Dialekte hören, als wechselte man ständig den Radiosender. Auch meine Familie trudelte aus Bosnien hier ein, als ich noch ein Knirps war. Außerhalb dieser Grenzen existierte nur ein undurchdringlicher, feindlicher Raum. Und es war nicht ratsam, sich dorthin zu verirren. Und so ging es, bis ich ungefähr 9 war und mich in meiner besten Hose und einem Hemd, die Hose war kariert, das Hemd grellgrün mit einem riesigen Spitzkragen und mit einem kleinen Vermögen in der Tasche, in die Linie 11 setzte. Ich war noch nie in der Stadt gewesen. Mit meinen Eltern fuhr ich nirgendwo hin. Es fiel ihnen sogar schwer, mit mir zum Kaufhaus Nama in der Hauptstraße zu gehen, um mir dies oder das zu kaufen. Sie gingen damit offen um, das war nur fair, ließen mich von Anfang an wissen, dass ich nicht auf sie zählen konnte. Die Geschichten meiner Altersgenossen über die Welt da draußen, über die Panda, Tiger und Löwen im Zoo, über die Stadtkinos mit ihren Plüschsesseln und über die Parks mit Springbrunnen und Teichen waren genauso aufregend wie die Folgen von Bonanza und die Comics über Tarzan, Ray Carson oder Eisenkralle. So saß ich also auf der unbequemen Holzbank, schaute durch das Straßenbahnfenster und hielt die 50 Parastücke in meiner Hosentasche fest umschlossen. Die Blechmünzen waren schwer wie Goldtaler und sie klangen auch so. Und während die Straßenbahn am Dynamo-Stadion und am Kino Partisan vorbeidonnerte, das waren meine ersten beiden Orientierungspunkte, begriff ich es. Die asphaltierten Straßen meines Viertels waren keine Arterien, die ins Herz der Welt, die Hauptstraße, führten. In Wirklichkeit waren es nur Kapillaren, die zu einer bedeutungslosen Ader führten, von der aus sich die Asphaltblutbahn weiter zur Maximirska- und Flaschka-Straße bis hin zum Platz der Republik erstreckten. Und von dort bis hin zur österreichischen und zur italienischen Grenze und weiter in eine Welt, über die ich damals nichts wusste. Aber Menschen wie mein Vater, die weggegangen und nicht wiedergekommen waren, wussten alles darüber. Er konnte mir zwar nichts darüber sagen, aber es war logisch, dass er etwas über diese Dinge gewusst haben musste, über die damals in unserem Viertel nicht viel bekannt war. Aber was noch wichtiger war, ich begriff, dass ich niemanden brauchte, um irgendwo hinzugehen. Habe ich von meinem Vater etwas gelernt? Wahrscheinlich ja. Aber ich würde es nicht seiner Absicht zuschreiben. Er dachte nicht viel über andere nach. Er war weise genug, um sich nur um sich selbst zu kümmern. Er belastete mich nicht mit Ratschlägen und lehrreichen Geschichten über die bessere Vergangenheit, ein Stoff, den viele Väter und Mütter tonnenweise auf Lager haben. Und überhaupt sprach er selten mit mir. Und es ging kaum über eine gewöhnliche Konversation vom Typ »Wie ist es in der Schule?« oder »Wer hat dir das blaue Auge verpasst?« hinaus. Er verschwendete kein Wort, und eben deshalb war es ratsam, aus seinem Gesicht lesen zu können, um ihn zu meiden, wenn er übel gelaunt war. Das war eine vertrackte Aufgabe, denn von dem Gesicht der bronzenen Büste eines Volkshelden in der Vorhalle der Schule konnte man mehr Gefühle ablesen als vom Gesicht meines Vaters. Sehen bedeutet nicht nur das, was man sieht, benennen zu können. Sehen bedeutet vor allem, den Gesichtsausdruck, den du vor dir hast, lesen zu können, die Körpersprache zu entschlüsseln. Und das habe ich dank meines Vaters sehr früh gelernt. Ich behaupte hier nicht, dass er gewalttätig war, das nicht. Er hat meine Mutter und mich nicht einmal angeschrien. In unserem Haus hörte man weder Geschrei noch Weinen. Bei uns herrschte immer Stille, jene schaurige Stille, die Katastrophen vorausgeht, diese dichte, beinahe greifbare Stille vor einem Donner und dem vom Sturmwind gepeitschten Regen. Jahrelang achteten meine Mutter und ich darauf, nichts Falsches zu tun und meinen Vater nicht wütend zu machen, was uns auch gelang. Mein Vater blieb ein unausgebrochener Sturm. Tagsüber schlief er meist, nachts zog er seine besten Anzüge an und ging Kartenspielen. Und dann schickte er all das zum Teufel, das Kartenspielen um wenig Geld, die Mutter, mich, einfach alles. An einem Frühlingsabend packte er schweigend seine Sachen zusammen, ging ins Theatercafé, wo sich jedes Frühjahr die jugoslawischen Zocker trafen und ihre Feldzüge nach Europa besprachen, und kehrte nicht mehr zu uns zurück. Seitdem erreichten uns nur noch Nachrichten über ihn aus Österreich, Deutschland, den Niederlanden. Er war ein Schuft, aber man konnte ihm eine europäische Dimension nicht absprechen. Und, um objektiv zu bleiben, manchmal kam außer einer Nachricht auch Kohle. Meiner Mutter war das alles schnurzegal. Sie hatte ihn als Mann schon nicht gebraucht, als er noch da gewesen war. Ich weiß das, weil sie häufig mitten in der Nacht mit dem Kopfkissen und der Decke in der Hand aus dem Schlafzimmer ins Wohnzimmer geflohen war, wo sie dann auf dem Sofa schlief. Was die Kohle betraf, sie hatte eine sichere Arbeit in einem Schreibwarenladen am Platz der Republik, so dass sie sich nicht darum sorgen musste, ob er ihr etwas schickte oder nicht. Überhaupt waren das Zeiten, in denen man von der eigenen Arbeit noch leben konnte. Man konnte ganz solide glücklich sein, wenn man nicht zu viel verlangte. Und meine Mutter gehörte zu dieser Sorte glücklicher Menschen.